Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Hyperinflation, Hunger, Hitlerputsch, aber auch der Beginn der goldenen 20er. Das Jahr 1923 markiert eine politische, ökonomische und kulturelle Wende in Deutschland. Im Rausch des Aufruhrs heißt das Buch von Christian Bomarius über diese Zeit. Wir stellen es gleich als erstes vor. Geschichte in Bildern, wie Gemälde, Fotos und Filme Vergangenes sichtbar machen, dem geht der Kunsthistoriker Peter Geimer in seinem aktuellen Buch nach. Die erste ihrer Art, also die erste Frau in einem bestimmten Amt oder in einer bestimmten Position. Mit diesen Ersten befasst sich das Buch von Heike Specht. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Historikerin Lucy Delap. Ihr Buch beleuchtet aber vor allem die globalen und nicht nur westlichen Impulse des Feminismus. Und zum Schluss geht es um neuzeitliches Denken und dessen Gegner im Essay von Karl-Heinz Ott. Gleich drei Bücher erscheinen gerade bzw. in den kommenden Monaten, die das Jahr 1923 würdigen bzw. die damaligen Ereignisse und deren Folgen analysieren. Wir stellen Ihnen das erste in der Reihe vor. Geschrieben hat es der Publizist und Jurist Christian Bomarius. Er zeichnet ein Jahr nach, in dem sich in Deutschland eine Krise an die nächste reihte, zugleich erblühte aber eine rauschende Kultur und Unterhaltung. Im Rausch des Aufruhrs 1923, so heißt das Buch von Christian Bomarius. Und unsere Rezensentin Annette Wilmes findet, dass es ein gelungener Auftakt der 1923-Würdigungen ist.
Im Januar 1923 besetzten 5 französische und eine belgische Division das Ruhrgebiet mit der Begründung, die Lieferung ausstehender und zukünftiger Reparationen sichern zu wollen. Die deutsche Regierung rief zum passiven Widerstand auf. Arbeitslosigkeit und Inflation stiegen rapide an. 1923 war das Jahr der Hyperinflation. Christian Bomarius.
Es war praktisch eine Art Generalenteignung, was in der Hyperinflation stattfand. Die Sparguthaben auf den Banken waren wirklich verdampft.
Das Buch hat 12 Kapitel, eins für jeden Monat des Jahres 1923. Sie beginnen jeweils mit 2 Fotoseiten aus diversen Archiven, mit einer Zusammenfassung der Ereignisse und dem Brotpreis, der von Monat zu Monat in unermessliche Höhen stieg. Im Januar kostete 1 Kilo Roggenbrot 250 Mark, im Dezember waren es 399 Milliarden Mark. In Deutschland herrschte Hunger. Christian Bomarius beschreibt die Hungerkrawalle, aber auch traurige Einzelschicksale, zum Beispiel des Schriftstellers Maximilian Bern, der als Altersvorsorge 100.000 Mark zusammengespart hatte. 1923 war er 74 Jahre alt.
Im Sommer 1923 sind die 100.000 Mark noch so viel wert, dass er sich eine Tramfahrkarte kaufen kann. Das macht er auch. Fährt nach Hause und stirbt, verhungert.
Ein anderes Beispiel für das Hungerelend ist die Geschichte des Familienvaters, der Pilze sammelt, weil er andere Lebensmittel nicht mehr bezahlen kann. 2 seiner 9 Kinder weigern sich, von dem Gericht zu essen. Alle anderen können nicht widerstehen und sterben, wie die Eltern, an Pilzvergiftung. Andere nehmen sich das Leben mit Gas aus dem Küchenofen, weil sie Angst vor dem Hungertod haben. Im Zusammenhang mit diesen zahlreichen Suiziden schreibt Bomarius über den Schriftsteller und Philosophen Fritz Mautner.
Die 2. Auflage seines Wörterbuchs der Philosophie erscheint mit dem Plädoyer, den Begriff Selbstmord durch Freitod zu ersetzen. Er sei geneigt, schreibt er, den neuen, nicht ganz einwandfrei gebildeten Ausdruck Freitod dem alten und an die Sprache des Strafrechts erinnernden Wort Selbstmord vorzuziehen. Freitod erinnert ihn, wie Freitreppe, Freistadt, an etwas, das ins Freie führt, das Freiheit gewährt. Die Frage, worin die Freiheit liegt, wenn an die Stelle des Hungertods das Vergasen im Ofen tritt, diskutiert Mautner nicht.
Bomarius weitet den Blick auf das Jahr. Thomas Mann schrieb 1923 seinen zweiten großen Roman, Der Zauberberg, der 1924 erschien. Das Mappenwerk Ecce Homo von George Grosz wurde beschlagnahmt. Franz Kafka, besonders anrührend beschrieben, erlebte seine letzte Liebe vor seinem frühen Tod. Viele waren wie Kafka damals an Tuberkulose erkrankt. Auch der Dichter Klabund, dem die berühmte Schauspielerin Elisabeth Bergner zumindest für ein paar Jahre das Leben rettete. Sie saß mit ihrem Schauspielerkollegen Alexander Granach im Restaurant des Deutschen Theaters, als sie Klabund entdeckten, den Elisabeth Bergner bis dahin nur durch seine Gedichte kannte, und luden ihn an ihren Tisch ein.
Und dann schlägt sie ihm vor, er möge doch den Kreidekreis bearbeiten für die Bühne, und er nimmt an, und das Geld, das er dafür bekommt, ermöglicht es ihm, sich einer Operation zu unterziehen.
Das Stück wird ein überwältigender Bühnenerfolg und inspiriert Bertolt Brecht zu seinem kaukasischen Kreidekreis. Klabund stirbt 1928 im Alter von 38 Jahren. Christian Bomarius schreibt die Episoden in schnellem Wechsel, fast atemlos. Trotzdem gehen seine Erzählungen in die Tiefe. Eine besondere Rolle spielt Adolf Stein, alias Rumpelstilzchen, ein Major AD im Dienst des Medienunternehmers Alfred Hugenberg.
Unter den 500 Festangestellten des Konzerns und 90 Redakteuren ragt Major AD Adolf Stein heraus. Als Hauptschriftleiter und damit Chef des konzerneigenen deutschen Pressedienstes steuert er die von Hugenberg gewünschten Verleumdungskampagnen gegen die Republik und deren Präsidenten Friedrich Ebert. Adolf Stein liefert Rufmord.
Das Thema Liebe wird durch ein ungleiches Paar verkörpert, den deutschen Chansonschreiber Marcellus Schiffer und die junge französische Diseuse Margot Lyon, die 1923 ihren ersten großen Erfolg auf Trude Hesterbergs Kabarettbühne feiert, mit einem Liedtext von Schiffer, der eine magere Frau beschreibt und mit der Frage endet: Man weiß nicht, ist es der Hungertod oder die neueste Linie der Mode? Vorgetragen mit französischem Akzent.
Dass man überhaupt französische Akzente ausgehalten hat. Damals gab es einen Hass auf Frankreich, auf allen Ebenen in Deutschland. Die Franzosen waren unten durch in Deutschland.
Bomarius schreibt über das Hungerelend, über den Antisemitismus, über den erstarkenden Nationalsozialismus, über den Hitlerputsch und über Gustav Stresemann, unter dessen Regierung es schließlich mit der Einführung der Rentenmark gelang, die Währung zu stabilisieren. Er schreibt über Fakten, gesammelt aus Zeitungen, Autobiografien und aus Tagebüchern, die er in verschiedenen Archiven gefunden hat. Es gibt keine fiktiven Elemente, auch wenn man das mitunter vermuten könnte, so gut sind die Episoden erzählt. Das Jahr 1923 markierte das Ende der Nachkriegszeit und den Beginn der goldenen 20er Jahre, in seiner ganzen Ambivalenz im Rausch des Aufruhrs glänzend beschrieben.
Das Resümee von Annette Wilmes über Christian Bomarius im Rausch des Aufruhrs, Deutschland 1923. Beim DTV erschienen, die 344 Seiten kosten 24 Euro.
Thank you.
Wenn wir etwas über die Vergangenheit erfahren wollen, befragen wir vor allem schriftliche Quellen. Aber natürlich geben auch andere Medien Auskunft, Historiengemälde, Fotografien und Filme. Sie bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Geschehnisse, Zeitgeist oder Stimmungslagen nachzuvollziehen. Dabei geht es nicht immer darum, Geschichte visuell möglichst realistisch zu rekonstruieren. Malerei, Fotografie und Film bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit, meint der Kunsthistoriker Peter Geimer. In seinem Buch »Die Farben der Vergangenheit« geht er der Frage nach, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden und der Geschichte Gestalt verleihen können. Otto Langels mit den Einzelheiten.
Der französische Historienmaler Ernest Meissonier, der unter anderem Militäraktionen Napoleons ins Bild setzte, war bekannt für seine Detailtreue. In seiner Sammlung fanden sich historische Gewehre, Schwerter, Knöpfe, Zaumzeug und Hufeisen. Dies alles, um eine historische Aura zu entfalten und Bilder möglichst authentisch aussehen zu lassen, so der Berliner Kunsthistoriker Peter Geimer. Meissonier betrieb enormen Aufwand, um den beabsichtigten Realismus der Darstellung zu sichern, schreibt Geimer.
Ein Maler im faksimilierten Mantel auf einem Holzpferd sitzend, das Napoleons authentischen Sattel trägt, im Begriff vor einem ins Freie aufgestellten Spiegel ein Selbstbildnis zu zeichnen, umgeben von Bediensteten mit Fußwärmern und Kohlebecken. Meissonier bestand darauf, er müsse beim Malen alles real und sinnlich erfahrbar vor Augen haben. Er bestand darauf, dass alles authentisch sein müsse, Kostüme, Waffen, Dekorationsgegenstände, selbst die unbedeutendsten Nebensächlichkeiten.
Wenn jemand beim Anblick solcher Schlachtengemälde bewundernd ausrief, genau so müsse es sich zugetragen haben, galt dies als Ausweis von Präzision und Wirklichkeitstreue. Ähnlich erging es den Betrachtern von Panoramagemälden, wenn sie die Plattform eines 360-Grad-Rundbildes betraten. Der Eindruck soll bisweilen so gewaltig gewesen sein, dass Besucher beim Anblick einer großen Schiffsflotte seekrank wurden. In Innsbruck soll jemand über das Geländer eines Schlachtenpanoramas gestiegen sein, um ein simuliertes Feuer zu löschen. Und doch waren diese Bilder mit dem Versprechen der Authentizität und des unmittelbaren Erlebens nichts weiter als eine Illusion.
Die Historienmalerei erfindet eigentlich zum großen Teil. Die Historienmalerei macht sich historische Ereignisse so zurecht, wie die Maler oder die Auftraggeber das gerne gehabt hätten. Ja, also die napoleonischen Schlachten, so wie die Ernest Meissonier, ein Historienmaler, beispielsweise zeigt in den 1860er Jahren, haben bestimmt nicht so stattgefunden, wie er die zeigt. Das hat viel mit Ideologie zu tun.
Peter Geimer, der demnächst die Leitung des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris übernimmt, warnt davor, Bildern mehr Aussage und Beweiskraft zuzubilligen als anderen Zeugnissen der Geschichte. Anhand zahlreicher Beispiele schärft er in einer anregenden und lesenswerten Darstellung den Blick für die Fallstricke visueller Medien. Ungewöhnlich ist die Auswahl der im Buch abgebildeten Gemälde und Fotos. Jeder und jede kennt die Bilder von der Kaiserkrönung Wilhelms I. in Versailles, die Aufnahmen von den befreiten Gefangenen im KZ Buchenwald, vom vietnamesischen Mädchen, das vor dem Napalmangriff davonläuft, oder vom Kniefall Willy Brandts in Warschau. Ikonische Bilder, die kürzer und prägnanter historische Momente festhalten als jeder Text. Peter Geimer spricht von schlagkräftigen Bildern, die aber gerade deshalb nicht sein Interesse finden.
Ja, man sieht das Bild, man weiß sofort, was gemeint ist und blättert weiter oder geht im Internet woanders hin. Und die Bilder, die ich versucht habe auszuwählen für dieses Buch, sind, glaube ich, eher Bilder, die auch was Verstörendes und Irritierendes haben, die man auch gar nicht auf den ersten Blick versteht. Also die genau diese ikonische Qualität eigentlich überhaupt nicht haben.
Die Auswahl zeigt aber auch das Dilemma des vorliegenden, reich illustrierten Bandes. Bilder sind aus sich selbst heraus nicht unbedingt evident. Was ist zum Beispiel mit der unscharfen Aufnahme, die eine große schwarze Fläche zeigt, darüber das wirre Geäst einiger Bäume? Mehr ist nicht zu erkennen. Dem Kommentar ist zu entnehmen, dass es sich um ein Foto handelt, das ein Mitglied des Sonderkommandos im Vernichtungslager Auschwitz im Sommer 1944 aufgenommen hat.
Der Fotograf hat zwei dieser Aufnahmen im Freien gemacht. Dort standen natürlich überall SS-Leute, die ihn beobachtet haben. Das heißt, er konnte diese Bilder nur heimlich aus der Hüfte schießen und konnte nicht durch den Sucher schauen. Und eines dieser Bilder, und das ist vielleicht das Verstörendste und Irritierendste, zeigt tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, die Birken über Auschwitz.
Ohne den Kontext, ohne erläuternde Anmerkungen, bleibt das Bild jedoch eine rätselhafte Aufnahme. Was macht die Bilder, die eine Zeit ihrer Nachwelt hinterlassen hat, im Rückblick zu visuellen Zeugnissen, fragt Peter Geimer. In diesem Fall, so muss man sagen, nichts, wenn nicht die Sprache als traditionelles, aussagekräftiges Medium hinzukommt.
Auch die scheinbar sich selbst genügende fotografische oder filmische Aufzeichnung bedarf der Imagination, um zum historischen Zeugnis zu werden,
schreibt der Autor. Nicht immer aber begnügt man sich mit dem vorliegenden Material als Quelle. Im Bemühen um visuelle Rekonstruktion kolorieren Historiker in jüngster Zeit nachträglich Schwarz-Weiß-Fotos und Filme. So wurden etwa die Aufnahmen von ankommenden Häftlingen im KZ Auschwitz koloriert, weil sich die Vergangenheit in Farbe abgespielt habe. Eine Argumentation, die Peter Geimer nicht überzeugt.
Es geht um die Einsicht, dass sich Geschichte nicht nach Belieben animieren und nacherleben lässt, sondern in Gestalt von Resten, Spuren und Fragmenten vorliegt, deren Leerstellen die Basis für jede komplexe Rekonstruktion sind.
Insofern haben Bilder, trotz aller Einschränkungen und Vorbehalte, eine eigene Qualität. Sie bieten eine unmittelbare Sicht und Erlebbarkeit und sie eröffnen als Lumpensammler die Möglichkeit, jedes scheinbar noch so nebensächliche Detail im Foto oder Film für die Nachwelt festzuhalten.
Die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird, von Peter Geimer, erschienen bei CH Beck mit einem Umfang von 304 Seiten und zum Preis von 38 Euro. Rezensent war Otto Langels. Man kann darüber streiten, ob Heldenverehrung für die mutigen Verteidigerinnen und Verteidiger in der Ukraine die angemessene Art ist, Respekt zu zollen, ob es überhaupt dienlich ist, Menschen aufgrund einer Leistung auf einen Sockel zu stellen. Das folgende Buch unternimmt eine solche Würdigung, und zwar geht es um die Pionierinnen der Frauenbewegung. Nach dem Tod der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright kürzlich, sie war eine solche Pionierin, gab es in den sozialen Netzwerken nur zwei Seiten. Die einen feierten Albrights Erfolge und ihre klugen Gedanken, die anderen bissen sich an ihren misslichen Äußerungen darüber fest, dass die Leiden der irakischen Bevölkerung durch Embargos ein Preis gewesen seien, den man in Kauf genommen habe. Dass ein solcher Fehler die Albright-Gegner auch noch nach ihrem Tod so triggert, zeigt, welchen Gegenwind Pionierinnen so zu spüren bekommen, wie schwer ihre Fehler wiegen bzw. mit welch unterschiedlichem Maß hier immer noch gemessen wird. Also dann doch bitte erstmal rauf auf den Sockel. Offenbar muss das immer noch sein, um sie sichtbar zu machen, die Ersten ihrer Art. Im Buch der Publizistin Heike Specht gewürdigt und Moritz Küpper stellt es vor.
Es war ein großer internationaler Auftritt.
I now give the floor to Her Excellency Annalena Baerbock, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany.
New York, Sitzung der Vereinten Nationen.
Mr. President, Secretary General.
Annalena Baerbock von den Grünen, seit dieser Legislaturperiode Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland, bei ihrer Rede vor den Vereinten Nationen.
They live in fear, they live in pain.
Baerbock ist die erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes und damit eine erste ihrer Art. Das Echo auf die Rede überwiegend positiv, überrascht, überzeugt, kämpferisch bot Baerbock Russland die Stirn.
Russia's war is one of aggression and it's based on lies.
Auch im Jahr 2022 mutet es seltsam wie auch falsch an, dass das Geschlecht noch eine Kategorie darstellt, einen Unterschied macht, dass Frauen Neuland betreten, wenn sie beispielsweise an die Spitze eines Ministeriums aufrücken.
Der Auslöser war tatsächlich ein Interview, das ich gesehen habe von Hillary Clinton, die gesagt hat, dass eine Erste zu sein einfach ein unglaublicher Kraftakt ist, weil man Wege gehen muss, die einfach vor einem noch keiner beschritten hat.
Sagt Heike Specht, promovierte Historikerin, die lange als Lektorin arbeitete, nun selbst als Autorin tätig ist. In ihrem aktuellen Buch »Die Ersten ihrer Art – Frauen verändern die Welt« widmet sie sich der Geschichte der Frauen in Führungspositionen. Ihr Buch beginnt vor rund 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg.
Natürlich gab es immer mal eine Queen Victoria und eine Pharaonin Hatschepsut und so weiter, aber in der Masse haben Frauen eben erst eigentlich seit 100 Jahren oder 120 Jahren eine Stimme. Und dann gab es natürlich in der Frauenbewegung die Frauenvereine, die Aktivistinnen und dann eben mit Ende des Ersten Weltkriegs das Frauenwahlrecht, da begann das ja erst so. Und dann ist mir klar geworden, okay, da muss ich damit anfangen und somit fange ich ja auch an. Ich fange mit zwei Ersten in Deutschland an, eben die in der Nationalversammlung waren, mit Marie-Elisabeth Lüders und mit Luise Schröder.
Neuland, die Ersten, die sich durchgekämpft haben, ihre Geschichten werden erzählt von Juristinnen, Journalistinnen, Regisseurinnen, aber vor allem Politikerinnen. In Deutschland, aber auch im Ausland.
Als Kamala Harris Vizepräsidentin wurde, man sieht da dann Dutzende und Dutzende von weißen Vizepräsidenten vor ihr und bam, dann kommt diese erste schwarze Frau. Das muss eine extreme Herausforderung sein.
In Harris' Beispiel gab es einen denkwürdigen Moment in der TV-Debatte, als sie immer wieder unterbrochen wurde vom damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Auf dem Cover des Buches befinden sich bekannte Gesichter. Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin Margaret Thatcher, erste Premierministerin in Großbritannien, Simone Weil, Holocaust-Überlebende, französische Gesundheitsministerin, erste Präsidentin des Europäischen Parlaments oder auch Aminata Touré, deren Eltern aus Mali geflohen waren. Sie ist nun Vizepräsidentin des Landtages von Schleswig-Holstein, eine der, so Specht, neun Ersten.
Die können natürlich trotzdem schon Bezug nehmen auf Frauen, die vor ihnen da unterwegs waren. Ja? Die haben natürlich nochmal andere Herausforderungen, weil die dann vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder weil die eine andere Hautfarbe haben.
Das Grundkonzept des Buches, die Ersten vorstellen. Doch obwohl die Veröffentlichung nun in eine Zeit fällt, in der das Thema Identitätspolitik eine große Kraft hat und auch eingreift in Entscheidungsprozesse, obwohl Gleichberechtigung immer sichtbarer wird, indem erstmals ein Bundeskabinett paritätisch besetzt wurde, betritt dieses Buch Neuland. Die Auflistung der Namen, die Beschreibung des Aufstiegs, die Einordnung in verschiedene Zeiten. Specht gelingt es, trotz des sich wiederholenden Mechanismus, ein gut lesbares, teilweise sogar packendes Buch zu schreiben. Bei Renate Schmidt zum Beispiel, die sich als Mutter engagierte, in den 70er Jahren SPD-Bundestagsabgeordnete, später dann Ministerin wurde.
Während in den Schlager-Hitparaden Johanna von Kotschian noch vom bisschen Haushalt sang, der Hymne aller Hausfrauen, deren Arbeit vom ins Büro eilenden Gatten nicht für voll genommen wird, praktizierten die Schmidts zu Hause längst das Einverdienerinnenmodell. Schon bei der Geburt des dritten Kindes im Jahr 1970 hatte Gerhard Schmidt seinen Beruf an den Nagel gehängt und war offiziell Hausmann geworden. Damals ein vollständiges Novum und kein leichter Schritt.
Die Ersten ihrer Art ist ein Geschichtsbuch, das auch die jeweilige Zeit, die jeweiligen Epochen, die aus heutiger Sicht mitunter wie aus der Zeit gefallen wirken, dokumentiert. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, durch die deskriptive Schilderung der Einzelbeispiele bleiben aber die grundsätzlichen Fragen der Identitätspolitik offen. Wie könnten in repräsentativen Gesellschaften und Demokratien, die immer individualisierter und heterogener werden, letztlich alle berücksichtigt werden? Konkret, sind als Antwort auf die Männerbünde Frauennetzwerke das richtige Mittel? Dennoch, Spechts Schilderungen belegen eindrucksvoll ein enormes Missverhältnis. Und wie aktuell das Buch ist, das zeigt sich alleine daran, dass es fast monatlich immer noch, immer wieder neue erste ihrer Art gibt.
Also wir hatten noch keine Bundesministerin aus einer Einwandererfamilie, wir hatten noch keine Bundeskanzlerin aus einer Einwandererfamilie. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und sagen eine Päpstin, aber why not? Also es gibt, glaube ich, schon noch ein paar Positionen, die Frauen einnehmen können. Ja, wir sind noch nicht da.
Wohin Frauen bisher gekommen sind, das belegt dieses Buch.
Moritz Küpper war das über Heike Specht, die ersten ihrer Art, Frauen verändern die Welt. Im Piper Verlag erschienen, 384 Seiten, 24 Euro. Feminismus kennt viele westliche Ikonen. Simone de Beauvoir oder Judith Butler. Die in Cambridge lehrende Historikerin Lucy Dielab hat allerdings eine fünf Kontinente umspannende Geschichte des Feminismus vorgelegt. Sie eröffnet eine postkoloniale Perspektive auf die Bewegung und weist damit natürlich auch in die nähere Zukunft. Nun ist das Buch auf Deutsch erschienen. So sieht Feminismus aus, heißt der Titel. Und Ramona Westhof stellt es vor.
Die Geschichte des globalen Feminismus verläuft nicht in aufeinanderfolgenden Wellen. Die Einteilung in erste bis dritte, manchmal vierte Welle des Feminismus mag logisch klingen, greift aber an vielen Stellen zu kurz. Sie macht Querbezüge, internationale Zusammenhänge und häufig genug den Kampf von POC oder Arbeiterinnen unsichtbar. All das zeigt Lucy Dielab sehr deutlich in ihrem Buch »So sieht Feminismus aus, die Geschichte einer globalen Bewegung« und schlägt stattdessen das Bild eines feministischen Mosaiks vor, auf das sie im Text immer wieder Bezug nimmt. Oder man könne, so Dielab, wie die US-Historikerin Nancy Hewitt, von Radiowellen sprechen.
Anstatt Feminismen mit Meereswellen zu vergleichen, die nacheinander anrollten, schuf Hewitt das Bild von miteinander konkurrierenden, zur gleichen Zeit angestrahlten Sendungen. Manche laut und deutlich, andere gestört durch Rauschen. Auf diese Weise fällt es leichter, weltweite Vielfalt und ungerechte Verteilung der Stimmen wahrzunehmen, die nur unzureichend in den müden Theorien der ersten, zweiten und dritten Welle der Frauenbewegung dargestellt wurden. Radiosendungen sind nicht neutral, sondern können kreativ, innovativ und sogar beißend sein. Die Radiowellenmetapher steht für die Uneinigkeit zwischen den verschiedenen Feminismen.
Um die Vielzahl dieser Radiowellen oder feministischen Mosaiksteine zu sortieren, ihre Zusammenhänge deutlich zu machen, teilt Dielab das Buch nicht in chronologisch oder geografisch getrennte Kapitel, sondern sie strukturiert thematisch, nennt ihre Kapitel Mode, Träume oder Objekte, Dinge, Gegenstände. Die Zuordnung mag an einigen Stellen etwas zufällig wirken. Hewitts Radiowellen finden sich etwa neben kommunistischen Kampfliedern zum Frauentag im Kapitel über Lieder, Parolen, Klänge. Im Großen und Ganzen helfen die Kapitelzuordnungen aber dem Buch einen roten Faden zu geben. Was bei der Vielzahl an feministischen Bewegungen und Aktionen, die Dielab miteinander in Bezug bringt, kein einfaches Unterfangen ist. Sie schreibt von US-amerikanischen Pussyheads oder einem Aufklärungsbuch des indischen Verlages Kali for Women. Es geht um die senegalesische Autorin Ava Thiam und ihr Buch mit Berichten westafrikanischer Frauen aus der Zeit nach dem Kolonialismus. Es geht um das japanische feministische Magazin Saito, 1911 das erste Mal erschienen, um streikende Frauen in Mexiko in den 1950ern oder streikende Frauen in Polen im Jahr 2016, die sich wiederum indirekt auf einen US-amerikanischen Frauenstreik bezogen. Die vielen Verbindungen der AktivistInnen und Bewegungen untereinander hätten die Autorin selbst überrascht, wie sie schreibt.
Ich rechnete mit Geschichten vielfältiger, unterschiedlicher Feminismen. Das große Ausmaß an Entlehnungen, grenzüberschreitenden Einflüssen und gemeinsamem Austausch übertraf jedoch meine Erwartungen. Globale Einflüsse sind bei weitem nicht die Ausnahme und zeigen sich in einem Großteil der Netzwerke, in geistigen Traditionen und Vorgehensweisen feministischer Kämpfe und Lebensweisen.
Den Begriff feministisch hätten, so Dielab, dabei sicher nicht alle, von denen sie schreibt, für sich genutzt. Viele kannten das Wort gar nicht. Andere lehnten es als zu westlich ab. Und auf der anderen Seite, so zeigen viele Beispiele, hatte und hat der westliche Feminismus ein Problem damit, die Kämpfe einiger Frauen anzuerkennen. Die Kämpfe nicht weißer Frauen etwa, die Kämpfe von Transfrauen oder die Kämpfe muslimischer Frauen. Dielab zeigt nicht nur, dass diese Ansichten höchst problematisch sein können, sondern dass sie oft schlichtweg falsch sind. 1905 schuf die einflussreiche bengalische Feministin Begum Rokeya in ihrem Buch Sultanas Traum die feministische Utopie Ladyland, die die damals herrschenden Machtverhältnisse umkehrte.
Auf spielerische Weise weitete Rokeya in Ladyland das Heilige so aus, dass alle Familie darstellten, sodass Männer und Frauen frei und ohne sexuelle Konnotation miteinander umgehen konnten. Trotz ihrer Kritik am Pader und der Verschleierung stellte Rokeya den Islam nicht als einen Raum der Einschränkung dar. Wie viele andere auch, begründete sie ihre Ansichten mit dem Denkmodell der Wiederherstellung der Frauenrechte, die früher einmal Teil des Islam gewesen waren.
Als Beispiel aus der jüngeren Geschichte dient die indonesische Band Virgin Oi, die sich vom russischen Kollektiv Pussy Riot inspirieren ließ, zu Songs, die Vergewaltigungskultur und patriarchale Familienstrukturen kritisierten. Die Musikerinnen kombinierten dabei, so D-Lab, schwarze Jeans mit schwarzen Kopftüchern. Überhaupt schafft es die Autorin, neben den vielen Kollaborationen und Inspirationen auch viele Widersprüche in den Frauenbewegungen deutlich zu machen. Aktionen gegen Schönheitswettbewerbe, schreibt sie, richteten sich nicht nur gegen ein System, in dem Frauen gut auszusehen hätten, sondern auch gegen die Teilnehmerinnen selbst. An anderer Stelle verweist sie auf die Kritik von SexarbeiterInnen an sogenannten Slutwalks.
Diese formierte sich 2011 aus Protest gegen die Aufforderung der Polizei in Toronto, Frauen sollten es vermeiden, sich nuttig anzuziehen, um sexuellen Übergriffen vorzubeugen. Prostituierte standen beidem kritisch gegenüber. Zum einen nahmen sie den protestierenden Frauen den lautstarken Protest in ihrer Arbeitsumgebung übel. Zum anderen war die Aneignung des Worts Slut, also Nutte, nicht immer gern gesehen.
Diese Unstimmigkeiten und Widersprüche zu sehen, schreibt D-Lab, sei wichtig. So werde klar, dass man die Errungenschaften früherer Frauenbewegungen anerkennen könne, ohne dass die Beteiligten alle heutigen Werte vertreten. Der Perspektivwechsel könne auch helfen, heutige Konflikte und unterschiedliche Ziele von Frauenbewegungen besser einzuordnen. Insgesamt ist Lucy D-Labs So sieht Feminismus aus ein spannender Rundumschlag durch die Geschichte. Dabei hilft auch, wie reflektiert die Autorin mit ihrer eigenen Recherche und der Einordnung der Bewegungen umgeht. Hinter dem eigenen globalen Anspruch bleibt das Buch mit seinem trotz allem noch erkennbaren Fokus auf westlichen Feminismus leider etwas zurück. Dabei übertrifft es aber dennoch viele andere Veröffentlichungen. Die meisten LeserInnen dürften bei der Lektüre zahlreiche Bewegungen, AktivistInnen und AutorInnen entdecken, die in der Geschichte des Feminismus häufig ausgeblendet werden und damit ihr eigenes feministisches Mosaik deutlich vervollständigen.
Meint Ramona Westhof über Lucy D-Labs Buch So sieht Feminismus aus. Die Geschichte einer globalen Bewegung. In der Übersetzung von Alexandra Hölscher im Blessing Verlag erschienen. 447 Seiten, 22 Euro. Die Vernunft solle das Handeln des Menschen leiten, nicht seine Triebe und Neigungen. Eine schöne Idee der Aufklärung, nur so ganz durchsetzen konnte sie sich nie. Der Schriftsteller und Essayist Karl-Heinz Ott verfolgt in seinem neuen Essay die Spuren der Gegner dieses neuzeitlichen Denkens vor dem geistesgeschichtlichen Hintergrund des Westens. Verfluchte Neuzeit, eine Geschichte des reaktionären Denkens, so der Titel, Angela Gutzeit rezensiert.
Vielleicht hatten wir uns in der westlichen Welt schon zu sehr gewöhnt an Frieden und Freiheit, um beides noch gebührend schätzen und vor allem die Zeichen drohender Zerstörung rechtzeitig erkennen zu können. Zerstörung durch die Feinde der Demokratie, von innen wie von außen. Putins mörderischer Vernichtungsfeldzug in der Ukraine hat uns nun schockartig gezeigt, was auf dem Spiel steht: Frieden und Wohlstand in Europa. Diese Zeitenwende konnte Karl-Heinz Ott in seinem Essay »Verfluchte Neuzeit« noch nicht zum Thema machen. Aber China zum Beispiel, so schreibt er in seinem Prolog, führe uns vor, dass Wohlstand auch ohne Demokratie zu haben sei. Und die Erstürmung des Kapitols in den USA am 6. Januar 2021 unter den anfeuernden Zurufen eines abgewählten Präsidenten habe gezeigt, wie zerbrechlich auch in der sogenannten freien Welt das gesellschaftliche Miteinander sein kann.
Selbst in der westlichen Welt hat der Wind schneller gedreht, als man sich in schlimmsten Albträumen hätte ausmalen können. Inzwischen fragen wir uns, was die vielen Aufgebrachten umtreibt, denen unsere Art von Demokratie keinen Pfennig mehr wert scheint. Wir forschen nach Ursachen, Gründen, Zusammenhängen. Die Antwort lautet, es sind die Globalisierung, die Migration, die Deindustrialisierung. Vom Verlust aller Sicherheiten ist die Rede und von einer Überforderung, die alle Lebensbereiche erfasst, nicht bloß den materiellen. Es werden weltanschauliche Schlachten geschlagen wie selten zuvor, stets geht es ums Ganze. Die Lust am Autoritären wächst.
Ott stellt klar, Kritik gehört grundsätzlich zum Wesen der Moderne. Paradoxerweise lebe diese Kritik just von jener Freiheit, die sie für bedenklich hält. Demokratie und Freiheit sind nicht zu haben ohne die Zumutungen nie endender weltanschaulicher Kämpfe und Kontroversen. Um dieses Spannungsverhältnis zu begreifen, tue man gut daran, wie Ott uns nahelegt, den Blick zu weiten auf die gesamte Neuzeit seit dem Ausgang des Mittelalters. Kritik am sogenannten relativistischen Liberalismus und der Emanzipation des Subjekts gibt es ja bereits seit Jahrhunderten, und zwar auf politischem wie philosophischem Gebiet.
Nicht Voltaire und Rousseau gelten als hauptsächliche Übeltäter, es sind Luther und Descartes. Diese beiden werden für den Zerfall einer Ordnung verantwortlich gemacht, in der noch nicht die Meinung von Kreti und Pleti gefragt war. Seit ein jeder sich aufgerufen fühlt, selbst zu denken und selbst zu urteilen, zerbröselt der Glaube an eherne Wahrheiten.
Luther, der die gottgegebene Allmacht der Kirche auf Erden in Frage stellte. Descartes, der die Ansicht vertrat, die Quelle der Erkenntnis sei nicht mehr im Willen Gottes zu suchen, sondern in der denkenden Seele. Es gehöre längst zum diskurskritischen Ritual, so Ott, den französischen Gelehrten des 17. Jahrhunderts für die Subjektherrschaft der Neuzeit verantwortlich zu machen. Dabei habe er vor allem logisches Denken angemahnt. Wer Otts Bücher kennt, weiß, dass der Autor seine Sujets, ob in Romanen oder Essays, stets in ein geistesgeschichtliches Netz einbindet. Auch demontiert er gern aus dem Blickwinkel der Gegenwart eingeschworene Gewissheiten und zieht neue Verbindungen. Karl-Heinz Ott nimmt in seinem neuen Buch zunächst zeitgenössische Rechtsintellektuelle ins Visier, um zu zeigen, mit welch geistigem Besteck sie arbeiten, um dann Traditionslinien fortschrittlichen bzw. reaktionären Denkens gegeneinander in Stellung zu bringen. Ott nennt unter anderem den polnischen Philosophen und Politiker der Peace-Partei Richard Legutko, wie auch Trumps ehemaligen Justizminister William Barr. Sie eint die Ablehnung Descartes, wie auch der Frühaufklärer Thomas Hobbes oder John Locke und nicht zuletzt Hegels Weltgeist als Motor der Idee der Freiheit. Diesen Denkern weisen heutige reaktionäre Intellektuelle die Verantwortung zu für den Verfall von Autorität, religiösen oder weltlichen Ordnungssystemen und ehernen Gewissheiten, wie es sie noch bei Platon gab und im mittelalterlichen Katholizismus. Als deren Gewährsleute benennt Ott an vorderster Stelle den deutsch-amerikanischen Philosophen Leo Strauss. Er gilt als der bekannteste Vertreter ultrakonservativer Liberalismuskritik und Stichwortgeber der amerikanischen Republikaner. Bis heute. Von hier aus ist der Weg nicht weit zu Philosophen, die dem Faschismus nahestanden, wie Erik Vögelin, Carl Schmitt und Martin Heidegger. Denker, so Ott, die in allen Liberalen und Linken die Feinde der Menschheit sehen. Die Verzweigungen in Otts Buch muten schier unendlich an. Kaum möglich, dieser Fülle gerecht zu werden. So seien zumindest ein paar spannende Highlights erwähnt. Dazu zählt Otts Darstellung des Briefwechsels zwischen Leo Strauss und Karl Löwit, beide Juden, die Deutschland zu Beginn der Nazizeit verlassen mussten. Löwit, der Heidegger-Schüler, kann wie Strauss dem modernen Fortschrittsglauben nicht viel abgewinnen, aber die Demokratie und den Universalismus verteidigt er gegen den Ordnungs- und Autoritätsfanatiker Strauss aufs Schärfste. Ebenso lesenswert Otts Blick auf Walter Benjamin, unter anderem hier, zeigt sie sich besonders deutlich, die anfangs erwähnte Lust des Autors an der Demontage einiger liebgewordener Säulenheiliger. Diesem Mystiker sei die Verherrlichung von Gewalt keineswegs fremd gewesen, so Ott. Weil durch Evolution und Revolution sich nicht zum Besseren gewendet habe, so zitiert er aus Benjamins Schriften, müsse die Welt von Grund auf zerstört werden. Diese Spur des Zerstörungswillens und des Lebensekels ziehe sich weiter durch die gesamte Moderne, zum Beispiel bis zu Schriftstellern wie Joris Karl Hüßmanns und Michel Houellebecq.
Warum entwickeln all diese Schriftsteller einen solchen Abscheu gegen die Moderne, ja gegen die Neuzeit überhaupt? Warum suchen sie ihr Heil in religiösen Ordnungen? Warum hetzen sie gegen eben jenen Liberalismus, der ihnen ein exzessives Leben ermöglicht, fern jeder Moral? Warum rufen sie nach Regeln, die dieses Leben unterbinden sollen? Warum fangen sie nicht bei sich selber an?
Karl-Heinz Otts ungemein anregender wie gelehrter Essay negiert keineswegs problematische Entwicklungen, wie sie die Neuzeit und schließlich die Moderne mit ihrem Fortschrittsdrang und ihren bis zum Zerreißen angespannten Widersprüchen hervorbrachten. Da ist er sich einig mit Jürgen Habermas' Diagnose von der Krise der liberalen Demokratie. Das Licht der Vernunft und des freien diskursiven Denkens gelte es jedoch zu verteidigen, bei Strafe unseres Untergangs.
Angela Gutseit besprach Karl-Heinz Ott, Verfluchte Neuzeit, eine Geschichte des reaktionären Denkens. Im Hansa Verlag erschienen, Umfang 431 Seiten, Preis 26 Euro. Und das war's für heute mit den politischen Büchern. Andruck gibt's wieder in 2 Wochen, also am 25. April. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.